ARD.
SWR Kultur. Forum.
Festung Europa. Was tun gegen illegale Migration? Am Mikrofon ist Martin Durm. 166.000 Menschen haben in den ersten 9 Monaten dieses Jahres versucht, auf irreguläre Weise in die EU zu gelangen. Die meisten von ihnen wollten nach Deutschland. Die Routen sind lebensgefährlich, Menschen gehen verschollen oder kommen ums Leben. Irreguläre Migration ist ein gefährliches Unterfangen und es ist natürlich auch ein politisches Reizthema. Es kann wahlentscheidend sein, das haben wir gerade in den USA gesehen. Es kann eine Gesellschaft auseinanderreißen. Rechtsextreme nutzen es, um Stimmung gegen Ausländer zu machen. Viele Linke wiederum neigen dazu, die Probleme, die illegale Migration mit sich bringt, zu verharmlosen, schönzureden. Was also tun? Gibt es eine europäische Lösung, die nicht nur effektiv ist, sondern auch der Menschenwürde gerecht wird? Darüber reden wir in diesem SWR Kulturforum. Unsere Gäste, Professor Dr. Herwig Birk, er ist Bevölkerungswissenschaftler an der Universität Bielefeld. Svenja Niederfranke, sie arbeitet am Zentrum für Migration der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und mit dabei ist auch der Reporter Borhan Akit, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, aber eben nicht nur mit dem Phänomen illegale Migration, sondern auch mit den Männern, Frauen, den Jugendlichen, die versuchen, irgendwie reinzukommen nach Europa. Herr Akit, Sie sind heute Fernsehjournalist beim WDR. Dabei ist es noch nicht mal 10 Jahre her. Da waren Sie selbst einer von denen, über die Sie jetzt so viel berichten. Sie waren ein Flüchtling aus Syrien. Sie konnten kein Wort Deutsch, als Sie hier ankamen. Wie sind Sie eigentlich damals 2015 nach Deutschland gekommen? Wie haben Sie das geschafft?
Ich bin, wie Sie gesagt haben, 2015 nach Deutschland gekommen über die sogenannte Balkanroute. Es war Oktober 2015. Ich hatte im Vergleich zu dem, was man so sonst hört von der Route, eine angenehme Reise. Das war die Zeit, nachdem die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel den berühmten Satz mal gesagt hat, wir schaffen das. Damals waren die Grenzen tatsächlich zwischen den Ländern nicht so dicht und die Durchreise war im Vergleich eine einfache. Und ich bin dann hier in Deutschland angekommen. Wie Sie gesagt haben, konnte kein Wort Deutsch sprechen. Ich war damals 23 Jahre alt. Und das Erste, was ich für mich entschieden habe, war, ich will diese Sprache lernen. Es war mir klar von Minute 1 an, dass ich ohne Sprache nicht weiterkomme. Und was mir jetzt sehr stark geholfen hat, dass ich heute bin, wo ich bin, dass hier in Deutschland so viele Integrationsmaßnahmen gegeben hat. Ich konnte relativ schnell und zügig in einen Sprachkurs, wo ich die Sprache lernen konnte. Ich habe auch Unterstützung bekommen, den ersten Job zu finden und nach Köln zu kommen. Und dann halt der Versuch, immer mal wieder das zu erreichen, was ich immer machen wollte. Und so bin ich auch so in den Journalismus gekommen.
Herr Kietz, sagen wir es gleich vorweg, Sie haben in den letzten Monaten an einem sehr aufwendigen ARD-Podcast mitgearbeitet. Wo bist du? Verschollen auf der Flucht ist der Titel. Es geht da um Menschen, die auf den Migrationsrouten verloren gehen, ihr Leben auch oft verlieren. 8 Teile sind das, ist gerade angelaufen, 2 davon stehen schon in der ARD-Audiothek. Herr Akit, wenn Sie sich heute als erfolgreicher Journalist mit Flucht und Migration befassen, also mit denen, die sich da auf den Weg machen, arbeiten Sie da auch die eigene Geschichte etwas auf?
Das war der Fall die letzten Jahre intensiver. Es wird immer weniger, dass ich an meine eigene Geschichte denken muss. Aber tatsächlich ist es für mich so, dass ich jedes Mal, wenn ich von Menschen höre, was sie gerade so durchmachen, was ihre Beweggründe sind, nach Europa zu kommen, finde ich mich selbst da wieder in diesen Erzählungen. Wir haben dieses Jahr oder diesen Sommer sehr intensiv recherchiert, wie es Angehörigen geht, die ihre vermissten Liebsten gerade suchen. Menschen, die auf der Flucht verschollen, vermisst sind oder vielleicht auch tot sind. Und ich habe immer mal wieder natürlich selber gedacht, das hätte auch ich sein können, dieser Mann, dieser junge Mann, der hier gestorben ist. Wir haben Verwandte besucht, wir haben zum Beispiel in Marokko eine Mutter besucht, die ihren Sohn seit einem Jahr vermisst, nichts über ihn weiß. Und die Mutter war am Ende und ich habe dann gedacht, dass das auch hätte meine Mutter sein können.
Herr Birk, Sie sind der Bevölkerungswissenschaftler, sehen das etwas aus der Distanz. In den ersten 7 Monaten dieses Jahres sind 166.000 illegale Migranten in der EU registriert worden, die versuchten nach Europa zu kommen. Jeder Dritte wollte nach Deutschland. Wie ordnen Sie das ein? Ist das im Vergleich zu den Vorjahren eine eher hohe oder eine eher geringe Zahl?
Also zunächst, meine Distanz zu dem Thema ist gar nicht so groß. Ich bin selber ein illegaler Zuwanderer. Ich bin 1949 nach den Turbulenzen auf dem Balkan, wo meine Familie vorher gelebt hat, als Flüchtling nach Deutschland gekommen und war einer von 8-10 Millionen deutschstämmigen Flüchtlingen. Als Kind war ich damals den gleichen Strapazen ausgesetzt wie die heutigen Zuwanderer oder Asylflüchtlinge und habe unter dem Strich nur Positives zu berichten über die Fähigkeit dieses damals ja geschundenen Landes, auch noch mit so vielen Flüchtlingen fertig zu werden. Ich habe davon profitiert. Als Vollweise konnte ich trotzdem studieren. Ja, und ich bin in der Position, in der ich heute bin, eigentlich dankbar für die Aufnahme, freundliche Aufnahme dieses Landes.
Wie ordnen Sie die Zahl der vielen illegalen Migranten, die in die EU kommen, ein, Herr Birk? Vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Geschichte auch.
Es kamen 266.000, wie das Bundeskriminalamt berichtet, im Jahr 23 nach Deutschland und abgeschoben wurden 19.000. Sie müssen die beiden Zahlen in Verhältnis setzen. Also auf jeden abgeschobenen Flüchtling kommen 10 und mehr illegale Zuwanderer. Und das geht seit Jahren so. Und es ist nicht so, dass diese Diskrepanz geringer wird. Eher muss man befürchten, sie wird größer. Warum? Also man muss ja das Geschehen international betrachten. Die Weltbevölkerung hat sich verdoppelt in den letzten Jahren auf 8,2 Milliarden. Diese Verdopplung kontrastiert mit der Schrumpfung der Bevölkerung in den hochentwickelten Ländern, unter denen Deutschland seit 1972 permanent schrumpfen würde, wenn es keine Zuwanderung gäbe. Aber wir hatten 1970 schon 1 Million Zuwanderer pro Jahr. Das waren damals erwünschte Zuwanderer, Gastarbeiter, wie man sagt. Also das große internationale Geschehen bedeutet, wir müssen uns auf noch viel größeren Druck auf Einwanderungen einrichten. Dazu kommt jetzt neuerdings der Klimawandel, der wieder neue Fluchtursachen bedeutet. Und dieses Land hat zwar Regeln, die EU hat zwar Regeln, wie zu verfahren ist, wenn Zuwanderer kommen oder Asylanträge gestellt werden, aber die Regeln werden ja nicht eingehalten. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Aufstellen von Regeln, die nicht eingehalten werden, ist ein Signal an den großen Rest der Welt. Kommt ruhig nach Deutschland, hier passiert euch nichts. Ihr werdet zwar abgelehnt oder nicht akzeptiert als asylberechtigt, aber ihr könnt dann trotzdem bleiben und ihr werdet versorgt. Das bedeutet große Unsicherheit, auch unter der einheimischen Bevölkerung, die ja diese Integrationsleistung finanzieren muss. Die Rede ist jetzt in der Politik von 50 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr. Das wird in Form von Steuermitteln von den Einheimischen verlangt, um die Nicht-Einheimischen, die zu Integrierenden, zunächst zu versorgen, bis sie selbst für sich sorgen können. Also die Aussichten sind denkbar schwierig, trübe, und das Beharren auf den jetzigen Regeln hat etwas Komisches. Jeder weiß ja, dass sie nicht eingehalten werden. Und das Beharren darauf ist dann doch eine Art von Offenbarungseid, der nicht dadurch gelöst wird, dass man von Integrationsgipfel zu Integrationsgipfel eilt und immer neue Regeln aufstellt, die dann immer wieder nicht eingehalten werden.
Ja, Frau Niederfranke, gestern wurde der sogenannte Autoritarismus-Katalog, die Studie der Universität Leipzig, vorgestellt. Da sind wir jetzt gerade bei dem Thema, das angesprochen wurde. Fazit: Die Ausländerfeindlichkeit hat auch im Westen Deutschlands stark zugenommen. Sehen Sie da, wie Herr Birk das ja angedeutet hat, einen direkten Zusammenhang mit illegaler Migration, von der eben viele glauben, die sei außer Kontrolle geraten?
Ich möchte da ein bisschen gegenhalten. Zuerst möchte ich über den Begriff illegale Migration sprechen und da vielleicht auch vielleicht die Mitsprechenden zurückfragen, was sie denn da genau mit meinen.
Das wollte
wenn
ich
wir
schon.
Über, wenn wir über Menschen reden, die zum Beispiel über das Mittelmeer nach Italien kommen und dort ankommen und dann einen Asylantrag stellen, sind sie nicht illegal. Dann ist das durch das Stellen des Asylantrags bekommen sie für die Zeit, wo der Asylantrag geprüft wird, einen legalisierten Status. Sie sind also nicht illegal und auch die Migration ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr illegal. Die Migration ist irregulär, darüber können wir definitiv sprechen und sie findet dann auch innerhalb der EU, und das ist auch ein großes Problem, mit dem Deutschland zu kämpfen hat, oft weiter irregulär statt, dass viele Menschen dann eben nicht in Italien beispielsweise bleiben, sondern weiter nach Deutschland reisen. Ich möchte außerdem nochmal dagegen halten zum Thema Autoritarismus und Migration als Bedrohung und ob sie als Bedrohung empfinden wird in Deutschland. Es gab da im Oktober eine sehr spannende Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die über die Ängste der Deutschen geforscht hat und da interessante Kenntnisse hervorgebracht hat. Migration ist eins von vielen Themen, wo Deutsche vor Angst haben, aber es ist nicht das Hauptthema. Und es gibt ganz viele andere Themen, wovor die Deutschen, wenn man es jetzt mal so generalisiert ausdrückt, viel, viel, viel mehr Angst haben. Und da steht zum Beispiel Angst vor Extremismus, Angst vor Machtübernahme der AfD, die Klimakrise und Krieg sind viel, viel, viel höher einzuschätzen. Davor haben Menschen viel mehr Angst als über Zuwanderung. Die Angst vor der Zuwanderung ist leicht gestiegen. KAS, die Konrad-Adenauer-Stiftung, sagt, 36% der befragten Menschen sagen an, dass sie davor Angst haben. Aber im Vergleich zum Beispiel Erstarken der AfD sind 62% der Menschen, die dort Angst haben vor. Das heißt, wir müssen beim Thema Migration auch sehen, ja, es ist ein Thema, was spaltet, aber es ist auch ein Thema, es ist eins von vielen, vielen Themen, was die Politik angehen muss. Und trotzdem in den Medien dominiert oft nur das Thema Migration, nicht zum Beispiel Klima oder der Kampf gegen extremistische Parteien in Deutschland.
Herr Akit, als jemand, der 2015 nach Deutschland kam, wie nehmen Sie diese Ängste der Deutschen, der Aufnahmegesellschaft wahr?
Ich will Frau Niederfranke auch in dem, was sie gesagt hat, bestärken. Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass es mittlerweile einen Unterschied zwischen der gefühlten und der faktischen Realität gibt. Manchmal oder sehr oft hört man in den Nachrichten, dass die Kommunen überlastet sind, kommuniziert wird, wie wir debattieren über das Thema Migration, wie viele Maßnahmen die EU gerade versucht und wie viele Pläne und Entwürfe dafür immer gibt, also um immer Migration einzudämmen, zu begrenzen oder auch sogar zu stoppen, was für mich eine große, große Illusion ist, wenn man davon spricht. Und man kann auch ganz genau schauen, die Ängste, die gibt es natürlich, die muss man als Politik auch sehr, sehr ernst nehmen und auch dafür sorgen, dass die Ängste kleiner werden. Aber die Ängste wegen Migration sind bei weitem nicht so stark wie bei anderen Themen, denen wir sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit schenken. Auch die Politik schenkt diesen Themen mittlerweile sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Ich sage gerade einfach nur der Klimawandel als Thema.
Der ist halt abstrakt, ist genau. Ein abstraktes Thema.
Und das ist eine Gefahr, die noch nicht so, ja, mit den Auswirkungen noch nicht so spürbar ist in unserem Alltag. Es sei denn, man schaut sehr genau hin. Und dann gehe ich jetzt zurück zu den Kommunen zum Beispiel. Es gab dieses Jahr eine Umfrage der Uni Hildesheim, die sagt, dass von 774 Kommunen in ganz Deutschland mehr als 70% sagen, dass die Unterbringungssituation herausfordernd sei, aber noch machbar. Und wenn man sich schaut, wie die aktuelle Debatte so gerade läuft, dass wir die ganze Zeit nur von Grenzkontrollen, von Bekämpfung der Migration sprechen, wie EU-Länder im Alleingang Dinge machen. Polen setzt das Asylrecht aus als EU-Land. Italien will die MigrantInnen nach Albanien schicken, um dort ein Asylverfahren zu machen. Das ist jetzt schon anderthalb Jahre in Planung und ist es, wie es jetzt gerade aussieht, auch gescheitert. Und ich sehe nichts davon, konstruktiv zu überlegen, okay, die Menschen, die kommen nach Deutschland, die kommen in die EU, wie können wir dafür sorgen, dass deren Integration gelingt, wie zum Beispiel bei mir damals. Ich habe eine gute Voraussetzung gehabt, ich konnte, wie gesagt, einen Sprachkurs, das war gut. Und ich habe so meinen Weg gefunden. Und
klar, es gibt keine gemeinsame Migrationspolitik innerhalb der EU. Herr Birk, es gibt eben die Zahlen, es gibt die Studien, die ja jetzt auch erwähnt wurden, aber es gibt eben auch diese diffusen Ängste und die Gefühle, dass da etwas außer Kontrolle gerät, und die sind ja ganz unabhängig von den Zahlen und Studien. Was glauben Sie, was dominiert in der Wahrnehmung einer Bevölkerung?
Also zunächst ist die Bevölkerung zu wenig informiert. Und immer dann, wenn man nicht weiß, was hier eigentlich passiert, ängstigt man sich dann, macht sich falsche Vorstellungen. Das gehört aufgeklärt, und da hat unser Land, unsere Politik sträflich versagt. Die Aufklärung über dieses Migrationsgeschehen, das ja Teil der Bevölkerungsdynamik ist, die gab es nie, die wurde sogar unterdrückt, muss ich ehrlich sagen, aus 40-jähriger Erfahrung in politischer Beratung und Beobachtung. Also die Ängste sind diffus und werden zunehmen, weil die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Realität, die man ja vom Statistischen Bundesamt sauber belegt bekommt, und der gefühlten Realität, diese Diskrepanz ist schädlich und nimmt zu. Man könnte aber leicht wissen im heutigen Zeitalter des Internets, was das Statistische Bundesamt berichtet. Es ist leicht zugänglich, dieses Material. Es ist auch verständlich gemacht inzwischen. Und das wäre meine Empfehlung, gegen die Ängste zunächst aufzuklären und dann nüchtern die reale Realität sozusagen zu betrachten und die gefühlte zunächst einmal beiseite zu lassen.
Dann halten wir uns an die Realität. 2023 kamen 380.000 Migranten in die EU, wurden da zumindest registriert. Die Zahl ist wahrscheinlich deutlich höher. In diesem Jahr hat sich die Zahl um 40% verringert. Ändert das irgendetwas, Frau Niederfranke?
Nein. Entschuldigung, die Relation, die ich vorhin erwähnte, zwischen der Zahl der hinzukommenden irregulären Migranten und der Relation der abgeschobenen, diese Relation ist entscheidend, und die beträgt, wie gesagt, 10, bedeutet, wir kommen jedes Jahr 10-mal so viele Menschen herein nach Deutschland, wie abgeschoben werden, wenn sie durch das reguläre Rechtssystem als nicht schutzbedürftig eingestuft wurden.
Lassen Sie mich die Frage an Frau Niederfranke weitergeben. Wäre mehr Abschiebung etwas, das das Ganze mehr in Balance bringen würde? Der Kanzler, der Noch-Kanzler, hat ja gesagt, wir müssen mehr abschieben.
Ich würde woanders anfangen, tatsächlich, und nochmal an den Anfang zurück.
Lassen Sie uns da, aber da bleiben, Frau Niederfranke, erstmal, ja, bevor kurz, wir zum Anfang
kurz
gehen.
Noch, ja, kurz noch zu den, zur Überlastung der Kommunen. Wir müssen natürlich anerkennen, dass es Herausforderungen gibt, dass Deutschland 1,2 Millionen UkrainerInnen aufgenommen hat, seit Ausbruch des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Diese Zahlen kommen ja noch dazu, zu den Asylankunftszahlen. Und in Deutschland, ich habe jetzt hier die deutschen Zahlen vor mir, sind die Zahlen auch um 22% zurückgegangen. Also es gibt dieses Jahr 22% weniger Asylanträge in Deutschland als im Vorjahr. Das müssen wir halt anerkennen, und das ist eben auch wieder den von Herrn Birk angesprochener Punkt. Tatsächlich Realität und wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, überschneidet sich da für mich nicht. Zu Abschiebung. Abschiebung ist eine Möglichkeit, mit ausreisepflichtigen Menschen umzugehen. Aber in vielen Fällen scheitern Abschiebungen. Und Abschiebungen scheitern aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Einmal kann es an der fehlenden Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern scheitern, zum Beispiel bei der Beschaffung von notwendigen Dokumenten. Es scheitert aber auch oft an der deutschen Bürokratie. Es scheitert daran, dass Deutschland ein Flickenteppich ist für Zuständigkeiten bei der Abschiebungsthematik. Es scheitert aber auch an rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, sodass der größte Anteil der ausreisepflichtigen Personen sind in der Duldung und können gerade gar nicht abgeschoben werden. Und für diese Menschen, die seit Ewigkeiten und Jahren in der Duldung leben, also wo die Ausreisepflicht temporär ausgesetzt ist, um diese Menschen, um die müssen wir uns auch kümmern, und da müssen wir auch Lösungen finden. Und das würde ich als ein Positivbeispiel der letzten Jahre hervorheben, dass hier ein Positivbeispiel gefunden ist, nämlich man hat eine Regularisierungskampagne gestartet für diese Menschen, die diesen Status Duldung hat mit dem Chancenaufenthaltsgesetz. Das heißt, dass Menschen, die 5 Jahre und länger diesen unsicheren Status hatten und die tatsächlich gar nicht abgeschoben werden konnten und ja in dieser Zwischensituation feststeckten, dass man mit diesen Menschen die Chance gibt, in 1,5 Jahren zu beweisen, dass man Deutschkenntnisse hat, dass man den Lebensunterhalt sichern kann, dass man Dokumente hat und dass man nicht straffällig geworden ist. Und wenn das alles stattgegeben ist, dass man diesen dann einen regulären Status gibt. Und das ist für mich eine sehr praktable Lösung, mit die Zahl der Ausreisepflichtigen zu senken. Akid, und das ist auch eine sehr kostengünstige Lösung. Und wir haben eben angesprochen, genau, Arbeitsmarkt und die Lücken im Arbeitsmarkt ist ein großes Problem. Auch diese Menschen können sich dann dort beteiligen.
Herr Akid, die Tatsache, dass eine Regierung, sogar ein SPD-Bundeskanzler, damit gedroht hat, wir müssen mehr abschieben. Hat das eine abschreckende Wirkung auf die Menschen, denen Sie begegnet sind, Migranten, die versuchen, unter allen Umständen in die EU nach Deutschland zu kommen?
Ich würde sagen, nein. Also durch meine Gespräche mit vielen Asylbewerbern, Migranten, Menschen, die gerade frisch in Deutschland angekommen sind oder Menschen, die ich von Social Media oder so kenne, die noch nach Deutschland kommen wollen, da weiß man ganz genau, dass keiner von sowas abgehalten wird, nach Deutschland oder in die EU zu kommen. Wenn Menschen fliehen, dann hat das immer einen Grund. Die suchen in der Regel ein sicheres Land, in dem sie weiterleben können. Sie suchen bessere Perspektiven. Und mit all den Kriegen, die wir gerade in der Welt haben, mit der sehr beunruhigenden Situation im Nahen Osten, wollen immer mehr Menschen vielleicht nach Deutschland kommen. Also der Wille ist da. Natürlich ist der Weg gerade, die Jahreszeit auch nicht die richtige dafür ist. Also es ist immer im Sommer mehr als im Winter, in der kalten Jahreszeit. Und sowas, also solche Politik, solche Signale, die kommen nicht bei den Menschen an. Sie werden nicht davon abgeschreckt, weil, wie gesagt, die Beweggründe sind viel tiefer, viel wichtiger für die Menschen. Wenn ein Familienvater Kinder hat und er für seine Kinder eine sichere Bleibe, eine sichere Zukunft suchen will, dann wird er nicht sagen, nee, dann bleibe ich jetzt hier, weil der Bundeskanzler in Deutschland sagt, wir sind nicht willkommen oder wir werden vielleicht nochmal abgeschoben. Also das Positivbeispiel, was Frau Niederfrank gerade mit dem Chancenaufenthaltsgesetz erwähnt hat, das ist für mich eine sehr positive und konstruktive Entwicklung für Deutschland, dass wir sozusagen Menschen, die hier keine Papiere haben, die immer noch in der Duldung leben und dieser sogenannten Kettenduldung, die Möglichkeit geben, hier aus sich was zu machen, dadurch, dass sie Papiere bekommen. Spanien macht das gerade auch. Dort möchte der Premierminister die Einwanderung fördern und er will auch vor allem die Menschen, die illegal im Land sind, wenn die schon länger als 6 Monate da sind, so eine Art vorübergehende Aufenthaltserlaubnis geben und dann in 1,5 Jahren ihnen die Chance geben, einen Job zu finden, quasi den eigenen Unterhalt zu finanzieren und dadurch dann halt weiter in Spanien illegal bleiben. Und das sind die konstruktiven Ansätze, die wir vielleicht als europäische Lösung nehmen können.
Herr Birk, wäre das auch für Sie ein konstruktiver Ansatz, einer, der darauf hinausläuft, dem Problem zumindest eine Lösung anzubieten?
Ja, ist zumindest sinnvoll, dass man es versucht. Ob es dann reicht, das bezweifle ich sehr. Wir müssen ja sehen, dass das große Geschehen, das internationale Migrationsgeschehen, eher noch zunimmt an Fahrt. Und die schrumpfenden Länder, insbesondere Europa mit hohem Wohlstand, die demografisch schrumpfenden Länder, haben sich darauf eingerichtet, ihr Geburtendefizit zu kompensieren durch Zuwanderungen. Das sollte man aber dann auch richtig einordnen. Das ist eine neue Art von Kolonialismus. Der klassische Kolonialismus hat Rohstoffe ausgebeutet. Der moderne demografische Kolonialismus beutet viel wertvollere Schätze aus, nämlich menschliches Humankapital. Das ist auf Dauer ethisch nicht zu rechtfertigen. Deshalb gibt es eine Lösung nur dann, wenn die Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern abgebaut werden, sodass der Migrationsdruck verringert wird. Und da wäre viel Gutes zu tun, indem Deutschland den Migranten dort hilft, wo sie eigentlich schon wohnen oder in deren Nachbarschaft.
Fluchtursachenbekämpfung nennt sich das.
Ja, wie sich das auch immer nennt. Die Hilfe, die wir leisten, hätte ein 10-faches oder 100-faches Gewicht und eine viel bessere Auswirkung, wenn man an den richtigen Stelle helfen würde, nämlich als Entwicklungshilfe, die nicht versickert, als Flüchtlingshilfe für Migranten, die in der Nachbarschaft zunächst, zum Beispiel die Syrer, die im Libanon sind und so weiter, wenn man denen dort hilft, in den von der UNO eingerichteten Auffangslagern, anstatt sie nach Deutschland zu holen.
Naja, wo nur werden mit Verlaub, Herr Birk, die Syrer, die im Libanon als Flüchtlinge lebten, flüchten sich gerade wieder zurück nach Syrien, weil im Libanon ein Krieg tobt.
Und
die israelischen Luftangriffen ausgesetzt sind.
Und das Gleiche gilt auch für Syrer in der Türkei.
Ich will ja nicht sagen, dass es eine Lösung ist. Ich will nur sagen, man muss die Probleme richtig einordnen in ihren Gewichten und Größenordnungen. Und da ist es nun mal so, Deutschland schrumpft weiter demografisch. Ein Drittel der Menschen ohne Migrationshintergrund der Frauen haben null Kinder zeitlebens. Das heißt, die Geburtenrate ist so niedrig und bleibt so niedrig, wie sie seit Jahrzehnten ist. Das ist in anderen europäischen Ländern sehr, sehr ähnlich. Wir müssen uns darauf einrichten, dass diese Scheinlösung durch Kompensation dieser nicht geborenen Kinder via Einwanderung zu starken Problemen führt. Ich will jetzt nur ein einziges, das noch nicht diskutiert wurde, in der Öffentlichkeit hinzufügen. Die Kinder der zugewanderten Bevölkerung fallen in den Schulen immer stärker auf als keine potenziellen Demokraten. Sie sind autoritär, sie sind antisemitisch und sie bilden fast schon die Hälfte aller Schulkinder. Das heißt, wir müssen sehen, dass die Parteien, die im Bundestag dann vertreten sind, zunehmend von nicht-demokratischen Wählern gewählt werden. Das ist ein Thema, das noch gar nicht diskutiert wird. Aber wir haben jetzt 24 Millionen Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund oder 21 Millionen mit Einwanderungsgeschichte, die auch Kinder haben, die nicht so erzogen werden von ihren Eltern, wie das unter deutschen Eltern wir gewohnt sind. Und das schlägt durch auf die Wahlbevölkerung und die bestimmt die künftige Demokratie in Deutschland. Da muss man sich größte Sorgen machen. Also die kommenden Bundestagswahlen werden uns große Überraschungen bereiten und genau das wird eintreten, wovor, jetzt bin ich auch mal dafür, Angst zu haben, wovor wir heute uns ängstigen, nämlich dass Parteien, die unerwünscht sind, wie die AfD im Bundestag, dann große, große Anteile an der Stimmenzahl haben.
Frau Niederfranke. Ein düsteres Szenario, können Sie dem folgen?
Ich würde bei vielen Punkten widersprechen. Insbesondere würde ich nicht jegliche eingewanderten Menschen unter Generalverdacht stellen, dass sie ihre Kinder nicht richtig erzögen. Aber bei dem Punkt zu der Unterstützung von Flüchtlingen in Nachbarstaaten, da wäre ich ganz bei Herrn Birk. 70% der Flüchtlinge weltweit werden in Nachbarstaaten aufgenommen. Und es ist auch deshalb im deutschen Interesse, dass man dort investiert und diese Nachbarstaaten so gut wie möglich unterstützt, um die Situation dieser Menschen besser zu machen. Im Libanon, Sie haben den Libanon angesprochen, im Libanon ist einer von sechs Personen ist ein Flüchtling in der Bevölkerung, also ein Riesenanteil. Und das müssen wir auch in der deutschen Debatte mitdenken, dass eben nicht die meisten Menschen nach Deutschland und nach Europa kommen, sondern in den Nachbarstaaten bleiben und dass wir wirklich auch da ansetzen müssen, mit unserer Politik. Beim Thema Arbeitsmarktmigration wäre ich auch vorsichtig. Ja, es gibt Gefahren und ja, es gibt die Gefahr des sogenannten Brain Drains, also dass beispielsweise Ärzte und Ärztinnen aus Tunesien zum Beispiel nach Deutschland kommen und dann ist in Tunesien das Gesundheitssystem auch eben Mangel hat und nicht genügend Ärzte gibt. Das gibt es und das muss man auch, wenn man Arbeitsmarktmigration managen möchte, das muss man mit berücksichtigen und dann möglichst keine voll ausgebildeten Ärzte und Ärztinnen aktiv aus Tunesien oder anderen Ländern anwerben. Aber es gibt auch das Phänomen des sogenannten Brain Waste, also dass es eine große Arbeitslosigkeit gibt in Ländern und qualifizierte Menschen oder Menschen, die sich weiter qualifizieren möchten, ihr Potenzial nicht ausleben können. Und da kann es meiner Ansicht nach durchaus eine Lösung sein, dass diese entweder temporär oder auch längerfristig nach Deutschland, nach Europa kommen. Und dazu kommt noch, sie schicken in vielen Fällen sogenannte Remittances, also Zurücküberweisungen an ihre Familien in ihren Herkunftsländern. Und das wird von vielen Entwicklungsökonomen auch gesehen als eines der wichtigsten Entwicklungsgelder überhaupt, weil diese garantiert nicht in irgendwelchen diktatorischen Strukturen vergehen werden, sondern diese Gelder, die zurückgeschickt werden von ArbeitsmigrantInnen, die gehen dann tatsächlich zu den Familien und in den Haushalt.
Herr Akit, warum ist Deutschland für viele Migranten Ziel Nummer eins? Warum ist es so attraktiv, dass die meisten, die sich auf den Weg machen, hierher wollen?
Es wird sehr oft gesagt, dass die Menschen nach Deutschland kommen, vor allem, weil wir hier gute Sozialleistungen haben, weil hier die Menschen jeden Monat Gehalt bekommen und so weiter und so fort. Das ist in sehr vielen Köpfen festgeangelt als Argument oder als Aussage sozusagen, wird als Fakt dargestellt, was ich eben sehr widerspreche. Die Menschen landen am Ende in Deutschland, weil eben wenn sie in Syrien sind, wir sagen Nachbarländer, also die Nachbarländer von Syrien, sagen wir jetzt mal Libanon und Türkei, die haben sowieso sehr viele geflüchtete Menschen aufgenommen und über die Jahre hat sich eine sehr gehetzte Stimmung gegen Geflüchteten in den beiden Ländern entwickelt und die Menschen werden im Moment entweder aus beiden Ländern, Türkei oder Libanon, nach Syrien zurückgeschoben. Für viele Menschen kommt das überhaupt nicht in Frage, weil das Gefahr für das eigene Leben bedeutet. Und wenn man noch in Syrien ist und es bislang gehalten hat oder wenn man damals 2011 10 Jahre alt war und jetzt 23 ist und merkt, in meinem Land ist immer noch Krieg und hier kann ich aus mir nichts machen und bald muss ich eh zum Wehrdienst, dann kommen die Nachbarländer erstmal gar nicht in Frage wegen dieser Situation. Die ganzen Gelder, die geschickt werden in diese Nachbarländer, die werden, also wir haben gerade im Mai noch, es gab so Zypern-EU-Libanon-Deal, 1 Milliarde Euro ist an den Libanon an EU-Gelder geflossen. Und was wird mit diesen Geldern gemacht? Da gucken wir nicht mehr weiter. Also die Länder kriegen das Geld von der EU, um quasi die Drecksarbeit zu übernehmen, die Menschen abzuhalten, in die EU zu kommen. Und diese Länder am Ende werden für Geflüchtete, die dort leben, ein bisschen Zucker und Reis und Mehl gekauft, verteilt und alles andere fließt dann in die Taschen von korrupten Politikern. Das sind Realitäten, über die wir hier nie sprechen. Mhm. Deutschland ist am Ende das Zielland für viele Menschen, weil wenn die eben Deutschland, Syrien verlassen, dann in den Libanon und von dort aus irgendwie in die Türkei kommen. Also sie haben mittlerweile schon 3 Länder überquert und keines dieser Länder kommt in Frage, wo die Menschen dann dort ein halbwegs würdiges Leben führen können. Dann machen sie sich auf den Weg nach Griechenland, wo es auch nicht geht und dann halt die anderen Balkanländer. Also wenn sie dann in Ungarn kommen, dann fragt man sich, okay, das ist auch ein sicheres Land, warum bleiben sie nicht dort? Ja, das ist die große EU-Frage, warum arbeiten die europäischen Länder nicht zusammen und machen so eine faire Kontingentverteilung, dass die Menschen, wenn die in die EU kommen, überall aufgenommen werden, vielleicht auch unter gleichen Voraussetzungen, damit nicht ein bestimmtes Land attraktiver wirkt von außen als andere. Und dann haben wir halt, der Weg ist dann nach Deutschland nicht mehr so weit und die Menschen bleiben in Deutschland oder halt auch manchmal in Österreich, in den Niederlanden und
Frankreich. Ja. Genau. Herr Akit, gerade jetzt in den letzten 48 Stunden sind 200 Migranten vor Kreta aufgegriffen worden. Das wurde heute aus Griechenland gemeldet. Die Leute sind losgefahren aus der libyschen Hafenstadt Tobruk. Sie haben den Schleusern zwischen 3.000 und 6.000 Euro gezahlt, sagten sie, und sie wollen fast alle nach Deutschland. Was würden Sie denen sagen, wenn sie jetzt vor Ort wären?
Also in meiner Rolle als Journalist sage ich normalerweise nichts, wie sie sich weiter jetzt verhalten oder wie
aber
sie sich
jetzt weiter entscheiden. Aber die werden sie ansprechen, das haben die sicher auch getan. Genau. Was sollen wir tun?
Ich glaube, also wenn ich das jetzt ganz jemandem als Privatperson sagen würde, würde ich gucken, wie die Situation gerade in Griechenland ist, ob man da was aus sich machen kann, obwohl ich ja eigentlich auch weiß, dass es keine gute Lösung ist. Wenn das Menschen sind, die vielleicht mit mir befreundet sind oder verwandt sind, würde ich ihnen ehrlich gesagt auch sagen, vielleicht, weil ich weiß, in welcher Verzweiflung die Menschen sein werden, dass sie ihren Weg weiter in die EU finden sollen. Das hat einfach den Grund, dass alles andere, was man sagt, in solcher Situation keinen Sinn ergibt. Also man soll auch realistisch bleiben. Ich werde niemandem, der gerade vom Krieg geflohen ist, sagen, ja, geh bitte zurück in dein Land, weil die EU will dich gerade nicht. Unser Kanzler will die Leute abschieben. Das macht einfach keinen Sinn, ergibt keinen Sinn und ist sehr, sehr weit weg von jeglicher Realität. Es ist für uns in der EU, in Deutschland, eine Realität, dass die Menschen aus unsicheren Regionen zu uns kommen wollen. Vor allem, wir sind in Deutschland, wir wollen uns als Weltmacht ganz vorne positionieren. Und wenn wir das sind, dann können wir uns nicht abschotten von der Realität, die um uns herum passiert.
Herr Birk, wenn Sie in der Situation wären, jetzt auf Kreta und würden diesen 200 Migranten begegnen, was würden Sie ihnen sagen?
Ich helfe euch, soweit es in meiner Kraft steht, denn das ist eine existenzielle Situation, wo Diskutieren keinen Sinn mehr macht und wo jeder andere Rat nicht zum Ziel führt. Also man muss handfest helfen und das bedeutet, wir können das Problem nur dann beherrschen, wenn wir es schaffen, dass die Menschen gar nicht erst den Weg, den gefährlichen Weg nach Europa oder Deutschland unternehmen. Und das geht nur durch Abbau der Entwicklungsunterschiede. Es muss weniger attraktiv sein, nach Deutschland zu kommen, weil im Herkunftsland auch angenehme Lebensbedingungen herrschen. Das muss das große Ziel sein. Und das sollte die Richtschnur sein. Aber wir handeln nicht nach dieser Richtschnur. Die europäischen Länder, die EU-Länder können sich nicht mal untereinander auf einen fairen Ausgleich der zugewanderten Bevölkerung einigen, der asylberechtigten Bevölkerung einigen, obwohl wir ja ziemlich ähnlich sind, kulturell, wirtschaftlich und dem Wohlstand nach, können wir uns nicht einigen. Wie soll das dann funktionieren mit einer internationalen Einigung zwischen Ländern, in denen in einem Fall katastrophale Lebensbedingungen herrschen und im anderen Fall ja luxusähnlicher Wohlstand. Das geht nur durch Abbau dieser Entwicklungsunterschiede. Und da muss man sagen, sind wir nicht nur auf einem schlechten Weg, sondern auf gar keinem Weg. Der Weg geht eher jetzt zurück zu egoistischen politischen Verhaltensweisen, zu Diktaturen statt Demokratien und so weiter. Das alles berechtigt zur Angst und es ist nicht gut, die einheimische Bevölkerung, die ja wirklich schon viel tut, ich selbst habe es erlebt, diese positive Aufnahme, die ja schon viel tut, dann noch ständig zu ermahnen, zu beschimpfen, zu korrigieren in ihren Lebenseinstellungen und so weiter. Wir müssen auch die Inländerfreundlichkeit ein bisschen pflegen, sonst schaffen wir es nicht, die Ausländerfeindlichkeit zu besiegen. Also die Inländerfreundlichkeit ist ein Thema, das auch gar nicht vorkommt auf der politischen Agenda.
Frau Niederfranke, wenn die Bundesregierung, habe ich jetzt mittlerweile bei der Vorbereitung dieser Sendung immer wieder gehört, wenn sie wirklich etwas gegen illegale Migration tun wollte, dann müsste sie doch eigentlich auch die Baustellen, die landwirtschaftlichen Betriebe, die Restaurants kontrollieren, wo in den Hinterhöfen, den Hinterzimmern viele, viele illegale Migranten beschäftigt sind. Leben wir womöglich auch in einer großen, gigantischen Lebenslüge, weil wir diese Leute brauchen, benutzen auch, ohne dass man sich darüber bewusst ist oder bewusst sein möchte?
Es braucht definitiv pragmatische Lösungen im Umgang mit irregulärer Migration. Und es gab Vorschläge, wie man damit pragmatisch umgehen kann. Und Menschen, die sich in den deutschen Arbeitsmarkt auch einbringen, dass denen es ermöglicht werden sollte, auch Menschen, die Schutz suchen, dass die in Deutschland bleiben, das sollte in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ganz klar sein. Ein großes Problem, was ich sehe und auch auf Ihre Frage zu diesen 200 Migranten, die aus Libyen sich auf den gefährlichen Weg von Libyen nach Kreta gemacht haben und den schrecklichen Bedingungen in Libyen geflohen sind, was ich denen mitgeben würde, ich würde sie auf jeden Fall auch rechtlich aufklären, wie das aktuelle System funktioniert, was das Asylsystem ist, was es für Arbeitsmarkt-Zuwanderungsmöglichkeiten gibt, dass die so schnell wie möglich in einen regulären Status kommen können und so eben nicht in einer Irregularität verenden.
Donald Trump hat gerade die US-Wahl gewonnen, weil er illegale Migration zum zentralen Thema machte, es geradezu ausgeschlachtet hat. Wir in Deutschland sind ja jetzt auch schon mitten im Wahlkampf. Was glauben Sie, Frau Niederfranke, befürchten Sie Ähnliches?
Also ich würde sagen, dass die wirtschaftliche Situation in den USA einen größeren Anteil hatte und es wird jetzt noch geforscht, welcher Anteil tatsächlich am größten war. Aber ich sehe auch in Deutschland, dass ein Gegeneinander-Ausspielen von Migranten gegenüber der lokalen Bevölkerung, dass das nicht hilfreich ist und dass man eben auch in die lokalen Strukturen investieren muss und das Leben in Deutschland für alle Menschen verbessern muss. muss. Man muss in Schulen investieren, man muss in den Wohnungsbau investieren, in das Gesundheitswesen. Nur so kann das gelingen, dass die Menschen sich nicht wohlfühlen in Deutschland. Menschen, die einen deutschen Pass haben, genauso wie Zugewanderte.
Herr Akid, es wird in den nächsten Wochen viel gehetzt, aber auch viel schön geredet werden beim Thema Migration. Davon muss man in einem Wahlkampf ausgehen. Was meinen Sie, wann ist man wirklich angekommen als Migrant in Deutschland, womöglich auch als einer, der illegal hierher gekommen ist? Wann stellt sich so etwas ein wie ein Gefühl der Zugehörigkeit?
Ich glaube, das setzt erst ein, wenn man die Sprache kann, wenn man hier eine Arbeitsstelle hat und dadurch ein bisschen Stabilität in seinem Leben hat. Dann fängt dieses Gefühl der Zugehörigkeit sich zu entwickeln. Und bevor das passiert, ist es schwierig, davon zu reden, dass man hier angekommen ist. Für viele Menschen ist das Problem immer noch, dass wir seit langen, langen Jahren immer weiter nur darüber streiten, wie in der Politik debattiert wird, dass die Menschen, zu denen ich ja zum Beispiel gehöre, ich bin auch mal eben Migrant in diesem Land, und dann höre ich, wie auf Migranten zugeschaut wird, wie über die gesprochen wird. Und für mich ist es vielleicht so aufgrund meiner Arbeit und so sehr leicht zu differenzieren und sozusagen nicht nur so schwarz-weiß zu sehen. Für viele Menschen gelingt das nicht, wenn sie jetzt nicht so politisch unterwegs sind, wenn sie nicht jeden Tag Nachrichten hören, wenn sie nicht irgendwie bei jeder zweiten Talkshow vor dem Fernsehen sitzen. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie man eine gute europäische Lösung für dieses ganze Problem sein kann. Und das möchte ich gerne an dieser Stelle loswerden. Wir haben jetzt monatelang recherchiert, wir haben mit Menschen gesprochen, die ihre Verwandten suchen, bei denen die Verwandten vielleicht verschwunden sind und auch sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben sind. Und einer unserer Protagonisten war Mahmoud, ein Syrer, der seit 2,5 Jahren auf Zypern lebt. Das ist ein EU-Land, in dem die EU, die Dublin-Flüchtlingskonvention gilt. Mahmoud hat in Zypern als EU-Land kein Asylverfahren bekommen. Der wurde nicht verhört und der hat sowas wie eine Duldung, darf dort nicht arbeiten. Nichtsdestotrotz hat Mahmoud eine schwarze Arbeit, der verdient sein Geld selber, der hat eine Wohnung, und irgendwann hat er gedacht, dass jetzt die Frau und die beiden Kinder kommen müssen. Es gab schwierige Situationen in Syrien, sie konnten das nicht mehr aushalten. Dann haben sie sich in ein Boot im Libanon reingesetzt und das Boot ist seitdem spurlos verschwunden. Mahmoud weiß heute nichts über seine Frau und seine beiden Kinder, obwohl er eigentlich ein Kandidat dafür war. Wenn die EU das Geld, was wir rechts und links in irgendwelchen Abkommen verteilen mit Tunesien, mit Marokko, mit Libanon, stattdessen tatsächlich in die Integration und in ein faires Asylverfahren für die Menschen stecken, dann hätte Mahmoud ein faires Asylverfahren bekommen können, als Flüchtling aus einem Land mit Bürgerkrieg einen Schutzstatus, also einen Aufenthalt in Zypern bekommen, und wäre berechtigt, seine Frau und seine beiden Kinder auf eigene Kosten per Flugzeug in die EU zu holen. Ich glaube, die Kunst liegt darin, dass die EU jetzt diese irreguläre Migration, die wir eh nicht stoppen können, durch reguläre Migration, durch Lösungen ersetzen. Ich kenne so viele Menschen, die hier seit 10 Jahren leben. Manche sind Ärzte, die verdienen teilweise 150.000 Euro brutto pro Jahr. Die versuchen seit Jahren, ihre Schwester aus dem Norden in Syrien oder so rauszuholen. Schon 3 oder 4 Visumversuche sind gescheitert und am Ende kommt die Schwester wie? Als Migrantin mit dem Boot von Türkei nach Griechenland und so weiter.
Festung Europa, was tun gegen illegale Migration? Darum ging es in diesem SWR Kulturforum. Vielen Dank an Bohan Akid, Reporter beim WDR, und vom Podcast Studio J an Professor Dr. Herwig Birk. Er ist Bevölkerungswissenschaftler der Universität Bielefeld, und an Svenja Niederfranke. Sie arbeitet im Zentrum für Migration der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ja, und ich will Sie nochmal auf den ARD-Podcast hinweisen. Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Darin geht es um die Schicksale von Migranten, die auf dem Weg nach Europa verloren gegangen sind, aber immer noch von denen, die sie lieben, nicht aufgegeben, nicht vergessen sind. 8 Teile sind das. 2 finden Sie jetzt schon in der Audiothek. Die nächsten kommen dann immer mittwochs. Das war's von uns. Am Mikrofon war Martin Durm.